Wenn es draußen immer lauter und turbulenter wird, ist es wichtig, langsamer und ruhiger zu werden, um weiterzukommen. So eine Art Selbstliebe in dem Moment empfindest, also Selbstliebe im Kontext, ich nehme das an, was gerade da ist. Und durch diese Zeit merke gerade, wie wertvoll ist das, diese Zeit zu nehmen, zur Ruhe zu kommen, und dann entstehen Dinge, die gefühlt nachhaltiger sind als das, was der Kopf in dieser Schnelllebigkeit konstruiert, was sonst noch alles wichtig ist. Sind es denn wirklich meine Ziele, die ich verfolge? Ist es wirklich wichtig oder kommt das von außen? FOMO bezogen auf sich selbst, neugierig zu sein, wer bin ich eigentlich? Die Erkundung in der Stille. Ich habe das Gefühl, das ist ein Reifeprozess, sich dem zu stellen, mutig zu sein, sich dem zu stellen, die Schattenseiten sich nochmal anzugucken, die dann sich womöglich melden.
Hallo und herzlich willkommen zum Empathie-Schenker, dem Podcast für mehr gegenseitiges Verständnis in unserer Gesellschaft. Mein Name ist Sebastian Kremser und ich höre meinen Gästinnen und Gästen zu, um zu verstehen, was sie bewegt. Heute höre ich Eugenia zu. Sie erzählt von ihrem Experiment der Selbstempathie und der Erwartung, dass dann Lösungen auftauchen, und der Überraschung, dass stattdessen Angst in ihr aufstieg. In einem empathischen Dialog entdeckt sie, dass es nicht die Angst vor etwas ist, sondern die Angst, etwas zu verpassen, nämlich sich selbst. Wenn unser Kopf sich am Außen orientiert und wir uns dabei vergessen, dann hilft das Innehalten und uns in Ruhe und Stille zu spüren, wodurch wir eine nachhaltige Qualität des Seins entdecken und Selbstliebe erleben. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ja, heute herzlich willkommen beim Podcast Empathie-Schenker, Eugenia. Und auch an dich, wie immer, meine Frage am Anfang: Was ist das, was dich bewegt, das Thema, das dir wichtig ist, mit dem du gerne gehört werden möchtest?
Es sind so viele unterschiedliche Themen, die mich gerade bewegen. Und ich habe mir vorgenommen, tatsächlich, wenn ich mit dir im Podcast oder mit dir dieses Interview führe, mir einfach neugierig zuzuhören, welches Thema dann kommt. Dann ist es wahrscheinlich das Thema, was reif ist und was uns beide womöglich verbindet oder etwas ist, was in diesem Raum sich entwickelt. Genau. Und wenn ich dich sehe, dann strahlt dieses Logo Empathie-Schenker. Und das Thema Empathie ist ein unglaublich wichtiges Thema, gerade in der Zeit der Multikrisen, was uns sehr stark beschäftigt, was mich beruflich beschäftigt. Organisationen auch immer in diesem, also immer stärker in diesem sich verändern müssen Strudel sich wiederfinden, und irgendwie man das Gefühl, man muss funktionieren, und für Wertschätzung und Empathie wird immer weniger Raum genommen. Und ja, und ich habe ein Zitat gelesen, ich weiß nicht mehr, von wem es kam, aber es hieß, wenn es draußen immer lauter und turbulenter wird, ist es wichtig, langsamer und ruhiger zu werden, um weiterzukommen, so grob in die Richtung gehend. Und ja, von dem her habe ich, denke ich, dass die Zeit, jetzt mit dir über Empathie zu sprechen, ist eine schöne, denn bei mir ist es gerade sehr turbulent. Und dahingehend etwas zur Ruhe zu kommen und diesem wundervollen Thema sich zu widmen, da freue ich mich
Okay.
drauf.
Wenn ich dir zuhöre, dann höre ich, dass du neugierig darauf bist, zu entdecken, was in dir gerade lebendig ist, und du dir quasi jetzt die Zeit hier beim Empathie-Schenker nehmen möchtest, reinzuhören, was ist gerade oben auf und was kommt. Und du gehst in Resonanz mit dem Wort Empathie, weil du auch in deinem Berufsleben merkst, dass viele Menschen unter Strom stehen und Veränderungen anstehen und da wenig Zeit für Empathie ist. Und das vielleicht. Das ist, was es vielleicht gerade braucht, um einfach langsamer zu gehen und sich zu spüren, was es denn braucht.
Ja, vielleicht auch so als eine Art Ritual zwischendurch, wenn es turbulent wird, ruhiger zu werden und sich selbst Empathie zu schenken, auch in welchem Kontext auch immer man gerade unterwegs ist, oder wenn man das Gefühl hat, jetzt muss ich ein bisschen zur Ruhe kommen, ne, wie kann ich das gut gestalten? Und du hast mich ja letzte Woche angesprochen, diesen Podcast zusammen machen können. Und da habe ich mir ganz bewusst zwischendurch mal die Zeit genommen, in einer ruhigen Minute sich hinzusetzen und sich selbst Empathie zu schenken. Und ich glaube, wir hatten auch noch viele andere Themen miteinander besprochen. Ich glaube, das muss erstmal bei sich starten, dass du für dich Empathie und so eine Art Selbstliebe in dem Moment empfindest. Also Selbstliebe im Kontext, ich nehme das an, was gerade da ist, was es gerade mit mir macht. Und mir selbst Empathie zu schenken, als würde meine beste Freundin neben mir sitzen und mir zusprechen. Und das war in dem Moment sehr, sehr bewegend. Und das hast du mir geschenkt in der Konstellation, weil ich nämlich gedacht habe, okay, jetzt bis zu diesem Podcast will ich mal ein paar Sachen austesten. Ich bin sehr neugierig, ausprobierend. Und dann habe ich gedacht, wow, was für ein schönes Tool, was gerade irgendwie durch unsere Interaktion entstanden ist. Und durch diese Zeit, ich habe ganz viel Energie und bin viel unterwegs und merke gerade, wie wertvoll ist das, diese Zeit zu nehmen, zur Ruhe zu kommen, und dann entstehen Dinge, die gefühlt nachhaltiger sind als das, was der Kopf in dieser Schnelllebigkeit konstruiert, was sonst noch alles wichtig ist, zu
Also
gestalten.
unser Vorgespräch hat dich quasi inspiriert, dir jetzt mal Zeit zu nehmen und dich selbst in dich einzufühlen, dir Empathie zu geben und zu hören, was ist denn in mir lebendig quasi?
Und das ist tatsächlich etwas, was mir nicht so gut gelingt. Ich bin ja auch Business Coach und ganz viele Tools, mit denen ich agiere, und bei mir selbst solche Momente mal zu nehmen und zur Ruhe zu kommen und nicht, ne, in dieser Energie, in der ich mich auch gerne bewege oder mich erlebe, aber wirklich das Pendant mal zu nutzen, um wirklich ins Innere zu horchen und zu gucken, was kommt da. Denn in bestimmten Situationen bin ich manchmal lost bei all diesen Themen und Möglichkeiten und jetzt KI und Krisen und. Und da merke ich, wir können das nicht auf der Ebene, hier auf der Kopfebene lösen. Es ist so wichtig, dass wir ins Innere gehen und selber zuhören, sich Pausen nehmen.
Also nach innen spüren und wahrnehmen, was macht das alles drumherum mit uns im Inneren? Und was hast du da für dich entdeckt?
Es war interessant. Ich merke gerade, ich werde auch emotional, weil mich das sehr berührt hat. So das Erste, was mein Kopf erwartet hat, war, dann kommt so eine Ruhe und Klarheit und dann bündelt sich das und juhu, und dann gibt es vielleicht bei den Themen, die mich gerade bewegen, eine gewisse Lösung in Anführungsstrichen. Und im Gegenteil, es kam eine gewisse Angst hoch. Und in dem Moment habe ich gedacht, okay, wow, eigentlich habe ich gedacht, es dient dem, mich zu entspannen, zu mir zu kommen und Kraft zu holen. Und jetzt kommt diese Angst hoch. Was mache ich denn jetzt mit dieser Angst? Ich habe jetzt in, weiß nicht, eine Stunde oder so hatte ich den nächsten Anschlusstermin. Was mache ich denn jetzt damit? Und ist das jetzt überhaupt richtig? Dann kommt da wieder der Kopf. Ist es jetzt richtig, das überhaupt auszuprobieren? Dö. Und ich habe so eine Haltung, das, was da ist, ist gerade das Richtige. Und ich darf mich auf meine Intuitionsintelligenz verlassen, dass das jetzt gerade der Raum ist. Und dann saß ich da und dann kamen unterschiedliche Stimmen hoch und eine gewisse Angst und eben in dem Moment womöglich eine mögliche Erkenntnis, dass dieses im Außen sein und so schnell sein und in Bewegung sein, das ist ein Weg von dem, was mir vielleicht auch Sorge bereitet oder gar Angst, um das mal beim Wort zu nennen. Und wie wertvoll es ist, das mal ernst zu nehmen und sich da mal wirklich reinzuspüren und da zu verbleiben und zu gucken, was es macht.
Also dieses Agieren, dynamisch handeln im Außen als Strategie, um nicht nach innen zu gehen, um mit der Angst in Kontakt zu kommen, sich die anzuschauen und zu hören, was will sie mir eigentlich sagen? Weil ja die Angst kommt und das macht einem Angst und deswegen weg davon, ne? Und jetzt Bist du neugierig oder auf den Gedanken gekommen, sagen, was will sie mir vielleicht sagen und mal reinspielen, zuhören, auch wenn es halt Angst ist, was, ne, also der Begriff selber oder das Gefühl selber sagt ja schon, dass es uns unbehaglich da oder die wahrscheinlich unbehaglich erstmal ist, ne, wenn du sie spürst.
In dem Moment kam so der Gedanke, wir sind leben in einem Zeitalter der FOMO, Fear of Missing Out. Da kam mir der Gedanke, okay, das ist vielleicht auch etwas, ne, weil die Welt wird im Außen bunter, in der Online bunter, aber auch gleichzeitig krisenbehafteter. Und das ist halt vielleicht uns, also es vielen so geht, dass sie quasi im Außen die Ängste, die im Innen entstehen, aufgrund von und sich nicht die Zeit nehmen, sich das einfach mal anzusehen oder sich reinzuspüren, dass man noch schneller und noch neugieriger, ich habe so Phasen, wo ich 21 Dokus am Tag schaue. Also, um das mal hier zu droppen. Ich habe das Gefühl, so dieses Ding hier oben kann nicht abschalten und Dokus ist für mich wie Koffein, mehr oder weniger. Und da gab es jetzt neulich auch eine Doku bei Arte zum Thema Neugierde, woher die denn kommt und aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet. Und da hieß es, naja, das ist auch, da entwickelt mein System Glücksgefühle, wenn ich Dokus schaue. Und dann ist es auch wiederum irgendwie eine Art Kompensation, kam mir. Und eben genau diese Momente, die du mir geschenkt hast durch diesen Podcast, Selbstempathie in bestimmten Phasen sich zu schenken, zur Ruhe zu kommen, ja, da sprudelt mein System vielleicht nicht, ne, und ich habe Glückshormone überschüttet, aber es ist eine andere Qualität, die da ist, das neugierig zu erkunden. Das ist wirklich etwas, da bin ich gespannt, das in der nächsten Zeit weiterhin anzuschauen.
Also das mit den Dokus gucken kenne ich, kann ich nachempfinden. Und als du das Thema FOMO gebracht hast, hab ich eine Resonanz gehabt, nämlich so wie du gerade, ne, das Umdrehen nach dem Motto Fear of Missing Out im Außen, wenn ich die Wahl der Möglichkeiten habe, die Qual der Wahl, ne? Oh, jetzt verpasse ich was, weil alles geht nicht. Da hatte ich gerade die Resonanz, wenn man das mal umdreht nach innen, wenn ich ständig im Außen bin, vielleicht ist das die Angst, dass ich dabei mich verpasse und krieg's gar nicht mit. Also, was würde passieren, wenn wir das Prinzip FOMO nach innen anwenden?
Oh, das finde ich berührend. Das ist wirklich berührend. Das muss ich mir gleich mal aufschreiben. Danke dir dafür. Oh, schön. Ich danke dir dafür, dass das gerade so ein schönes, so eine schöne Erkenntnis. Und ohne den Bling-Bling, ohne den weiteren Informationen und Erkenntnissen, wie die Welt womöglich zusammenhängt und so weiter. Das sind ja tausend Perspektiven und die sind alle spannend. Die Erkundung in der Stille. Ich habe das Gefühl, das ist ein Reifeprozess, dass womöglich je älter wir werden, uns vielleicht leichter gelingt, weil wir auch mit dem Alter auch ruhiger werden und entspannter vielleicht. Wo ich dann gedacht habe, oh, ich bin in so einer Lebensphase, da ist halt einfach, da jongliere ich so viele Bälle, hat das auch womöglich mit der Lebensphase zu tun, dass wir einfach irgendwie das Gefühl haben, wir müssen so stark im Außen auch sein. Ne? Und gleichzeitig aber ist es auch die Lebensphase, wo man anfängt, nach innen zu gucken. Und dieses, womit wir begonnen haben, wenn es im Außen so turbulent wird, genau das Gegenteil womöglich zu nutzen und zur Ruhe zu kommen und nach innen zu gucken. Ich habe das Gefühl, genau in dieser Lebensphase, wo so viele Dinge stattfinden und jetzt durch KI noch mehr FOMO entsteht, dass ich das manchmal das Gefühl habe, man wird so zerrissen, so in diesen Extremen. Kennst du das? Und wenn ja, was hilft dir, damit umzugehen?
Ja, wenn ich darauf anschließe, dann ich den Eindruck, dass dieses viele Drumherum, also als wäre so ein, als wäre da etwas, was mich immer nach ins Außen ziehen will, wenn man dass ich nach ins Außen gucke und nach dem Motto, und dann merke ich, mir hilft es, nach innen zu gucken, nur ist es irgendwie komisch, nach innen zu gucken, nach, darf ich das? Ne? Also muss ich nicht im Außen erstmal für guten Rahmen sorgen, ja? Aber was ich dann merke ist, und das macht mir dann Sorge, ist, was, wenn ich den Eindruck habe, das Außen übernimmt Kontrolle über mich oder versucht mich zu framen, zu strukturieren, also wie wir das in Social Media merken mit diesen Algorithmen und den Bubbles, die dann so entstehen und mein Denken prägen, weil ich mich selber nicht wahrnehme. Und dafür brauche ich dieses Stopp. Ich gucke nach innen. Und das ist für mich eine, also ich habe das ja für mich jetzt in den letzten Jahren auch erst entdeckt, ja, dass ich anfangen kann, darüber zu reden. Ich würde nicht sagen, dass ich da schon so sicher bin, wie im Außen mich bewegen. Deswegen, wenn ich dann auch meine Angst spüre, ich hatte jetzt eine Nacht, wo ich viel die Angst auch wahrgenommen habe. Und ich konnte aber noch nicht verstehen, was sie mir sagen will. Deswegen hat es dann länger gebraucht, bis ich eingeschlafen bin oder habe unruhig geschlafen, weil wenn ich sie verstanden hätte, wäre ich easy eingeschlafen. Das heißt für mich, ich brauche noch mehr Zeit eigentlich für mich, um meine innere Sprache eigentlich zu verstehen. Also ist, in der Nacht ist es für mich immer, wenn das Unterbewusstsein mit dem Bewusstsein spricht. Und da ist das Gute, dass ja die ganzen Medien dann nicht wirken, weil ich ja im Schlafen bin. Also bin ich ja mit mir. Genau. Und im Bewusstsein ist es dann dieses Thema, denke ich, dass ich Erwartungen erfüllen muss? Muss ich so viele Bälle jonglieren? Oder warum denke ich, dass ich das muss? Ist es schlimm, wenn ein Ball runterfällt oder ich einen ablege? Also ich kann mich ja versuchen, auch im Außen zu entscheiden, aber das ist ja dann natürlich immer anstrengend, erstmal, weil wir unsere Gewohnheitsmuster haben und weil es ja immer von außen gesendet wird, ja.
Triggert auch.
Und mittlerweile hinterfrage ich ganz viel, was von außen an mich gesendet wird. Was ist das Motiv? Welche Intention? Wie wird es gesendet? Ja, also wenn ich das Positive daraus ziehe, dann regt mich das sehr zum Hinterfragen, kritischen Denken und Reflexion an, weil ich den ganzen, auch in den sozialen Medien, nicht mehr so traue, ja. Also, genau.
Ja. Was mir dabei, wenn ich dir zuhöre, kommt so dieses, so ein Gefühl, wie wichtig ist das in dieser Schnelllebigkeit im Außen, wenn wir mehr oder weniger Orientierung finden wollen oder etwas finden, was uns nachhaltig nährt, dass das ohne dem, dass wir in uns reinschauen und reinhorchen und es wirklich auch kultivieren, mit uns zu sein, es gar nicht geht, im Außen in dieser Vielfalt wirklich Orientierung und Halt zu finden. Das geht nicht. Das findet, das, also es ist jetzt gerade so, das, was jetzt gerade entsteht, das kann nur eben durch wieder zur Ruhe zu kommen, sich wieder mit sich selbst zu verbinden und dann aus der Haltung heraus zu gucken, wie wenn ich dich verstehe, na, dann zu gucken, okay, passt das überhaupt,
Ja, genau.
was von außen kommt, ist es meins? Oder dann kann ich diesen Ball auch eben fallen lassen. Das ist gar nicht so wichtig, nur weil es jetzt gerade irgendwie in vielen Medien oder wie auch immer, weil man dann so erzogen ist und weil das in der Gesellschaft als richtig und wichtig in,
Ja, oder auch, wenn ich so im Außen bin und dann suche, oder ich irritiere immer gerne von Findung, weil Suchen ist sowas, ich habe was verloren und muss es wiederfinden, aber Findung ist ja etwas, was Neues, ne?
stimmt.
Dann denke ich mir immer, ja, also mich werde ich im Außen nicht finden, sondern mich finde ich im Innen und dann neugierig zu sein, was entdecke ich denn, wer bin ich, was bin ich?
Ja.
Und das dann nicht vergleichen mit dem Außen, weil dann der Vergleich ist des Glückes Tod, sagte Marshall Rosenberg, weil dann werte ich mich gegebenenfalls ab oder auf oder was auch immer, sondern zu lernen anzunehmen, was bin ich, weil dann kann ich anfangen, mich zu erkennen. Und wenn ich mich so annehme, wie ich bin, dann merke ich erstmal die Unterscheidung. Also was macht mich aus? Und also dann ist es nicht schlimm, wenn ich anders bin als andere, weil das ist vielleicht eine Qualität, die ich habe, die jemand anders nicht hat. Und dann kann ich das machen, was du sagtest. Dann kann ich auch leichter zu erkennen. Wir haben Resonanz, das matcht. Wir können, lass uns mal interagieren, was passiert daraus. Und gleichzeitig ist es okay, wenn es woanders mit anderen nicht in Resonanz geht. Das ist ohne Wertung. Es ist einfach nur die Beobachtung, ob Resonanz da ist, dass man in Kontakt gehen will, Resonanz, Co-Kreation machen will oder auch nicht. Und das macht es halt auch leichter zu merken, ne, da ist nichts, dann ist okay. Ja? Und
Ja.
dann ist das schon die Entscheidung, ein Ball weniger. Ja? Und nicht dieses, da muss jetzt was. Dann muss ich den halt versuchen, den Ball immer hochzuhalten.
Das stimmt, ja. Ich habe irgendwie, also so dieses, ich sehe dich und ich sehe, ne, Empathieschenker als Hintergrund für alle Zuhörenden, um sie halt eben in meine Welt einzuladen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es gerade dieses Wort Empathie vielleicht leichter anzunehmen ist als das, was wir mit dem Wort Selbstliebe, welches Konstrukt auch immer dahinter steckt. Dass es einem leichter fällt, womöglich zu sagen, und ich möchte Selbstempathie kultivieren und gucken, wie ich stärker in mich hineinschauen kann, wie ich mich stärker annehmen kann, wo ich sagen kann, und das ist okay, wenn ein Ball jetzt fällt und kam jetzt gerade so hoch, dass das, ne, weil Liebe ist ja so ein kraftvolles Wort, so wuchtig vielleicht auch, je nachdem, wie man das definiert und aus welcher Perspektive man das anschaut. Und dann kommt vielleicht das, was wir zuvor im Vorgespräch hatten, Selbstliebe in Form von egoistisch, ne, wenn ich mich um mich kümmere. Und dabei gibt es so vieles im Außen, wo, ne, wo ich auch die Verantwortung trage. Aber zu sagen, nee, es ist Selbstempathie. Und dann in dem Moment, wenn ich das Wort Selbstempathie nenne, habe ich das Gefühl, dann sitzt ein Herzensmensch neben mir. Eine Freundin, Mentor, ja, Kollege, der empathisch mir zuhört und mir den Raum hält für das, was gerade wichtig ist. Tolles Wort. Wie kam es dazu, dass du gerade diese beiden Wortkombinationen für dich benutzt hast?
Das ist ja schon 11 Jahre her, als das Wort entstanden ist. Ich weiß es gar nicht mehr. Also ich hatte mal ein Problem, Trainings zu geben, so GFK, gewaltfreie Kommunikationstrainings, weil ich gemerkt habe, es ging mir darum, Geld zu verdienen. Und dann habe ich für mich gemerkt, irgendwie in dem Moment, das funktioniert. Ich kann nicht 100% authentisch in meine Integrität sein, wenn ich jemanden bedingungslos Empathie geben will, wenn ich gleichzeitig denke, aber ich muss dafür Geld kriegen, also Geld machen. Und dann kam wahrscheinlich, ich versuche mich gerade zu erinnern, zu rekonstruieren, dieses, was ist denn, wenn ich Empathie, wenn ich von der Philosophie einfach reingehe, ich schenke das, dann komme ich in diese Kraft. Ne? Aber jetzt müssen wir den Kreis zu Ende ziehen, weil das ist die Schattenseite. Und deswegen, wie du hast gerade gesagt, es ist schöner, über Selbstempathie zu reden. Und gleichzeitig ist es für mich wichtig, auch über Selbstliebe zu reden. Weil, wenn ich Empathie schenke und immer nur gebe, ja, dann laufe ich irgendwann leer. Wichtig ist es für mich auch zu lernen, Empathie anzunehmen. Insbesondere in diesem Format hier, beim Podcast, wenn ich das zulasse, dann entsteht ja die unendliche Acht. Dann kann die Empathie fließen und es lädt sich immer gegenseitig auf und man lädt sie ein Gespräch, was alle Beteiligten dann auflädt, ja. Und was macht für mich das Tor auf, das anzunehmen, indem ich aus Selbstliebe handle und sage, ich muss mir auch erlauben, geliebt zu werden oder mich selbst zu lieben, aufzumachen, das anzunehmen, damit ich nicht leerlaufe. Sonst würde ich keine 100 Folgen Empathieschenker schaffen. Oder ganz sachlich, ja. Ich muss mir auch Gedanken machen, auch bei dem ganzen Schenken, was ich hier mache. Was sind dann Formate, Angebote, wo ich dann auf der Sachebene Geld verdiene, weil wir in einer Welt leben, wo wir halt Rechnung bezahlen müssen.
Ja.
Und wenn ich das weglasse, dann sorge ich nicht gut für mich und dann komme ich in Not und kann auch nicht Empathie schenken.
Richtig. Ja. Ich habe auch gerade gedacht, warum nicht ein sowohl als auch, ne, um das
Genau.
ganzheitlich zu betrachten. Ich finde auch, gerade wenn man unternehmerisch tätig ist und etwas in die Welt bringt, um beim Kunden als Beispiel etwas zu bewegen, wirksam zu sein, dass es auch darum geht, also Geld ist im Grunde nichts anderes als auch Wertschätzung und Empathie für das, was man beim Kunden ausgelöst hat oder bewirkt hat, quasi. Also das sehe ich eher als ein ganzheitliches, ne? Also ein Geben und ein Nehmen. Eine Freundin sagte mal, dass das auch Geld ist, auch nur eine Form von Energie, Energieaustausch. Wir
Ja,
sind alle
ja,
irgendwie
ja.
Energiequellen. Und ich habe gerade auch Oprah Winfrey im Kopf, die dann sagt: Sorge dafür, dass dein Becher immer gefüllt ist. Und das ist halt Selbstliebe und oder Selbstempathie, so dass es fast quasi überplätschert.
Ja.
Ja, so eine sehr schöne Art zu sprechen, weil ansonsten sagt sie, wenn es halb leer ist und du fängst an zu trinken und dann wollen andere auch noch was davon abhaben. Und genau, und dann stehst du, dann nicht ne, so, dann du kannst nicht mehr von dem geben, wenn es dir selbst nicht zur Verfügung steht. Also
Genau.
es ist deine, wie nennt sie das? Ich habe das auch hier auf dem Vision Board. Das ist deine Aufgabe, tagtäglich dafür zu sorgen, dass es gefüllt
Genau.
ist.
Genau.
Und nur so können wir auch als Gesellschaft die Energie heben und die
Ja,
Selbstliebe.
ja. Und dann sind wir beim Thema Selbstverantwortung, weil das muss ich für mich selber entdecken und dann üben, ausprobieren, was lädt mich auf, nicht? Wozu wir ja tendieren im Außen ist, rette mich, mach du, und wenn du es nicht machst, dann sind alle doof.
Und ich glaube, das ist vielleicht auch das, was auch dieses Thema Empathie noch beinhaltet. Als ich heute Morgen wandern, ich gehe immer eine Dreiviertelstunde, eine Stunde im Wald spazieren mit meinen Hunden. Und dann kam halt eben dieses, auch das zu integrieren. Also sich nicht in so einen idealen Zustand zu versetzen und alles ist perfekt, sondern wie das Imperfekte, weil das ist ja auch nur eine Bewertung, also es gehört ja alles zusammen und es beeinflusst einander. Wie kann man das integrieren und daraus wieder etwas für sich ziehen oder sich davon nähern? Und ich war auf einem Yoga-Retreat. Und da war ein kleines Kind am Weinen. Und ich lag dann da und dachte, oh, jetzt kann ich mich nicht auf diese Meditation einstimmen, weil dieses Kind gerade am Weinen ist. Und die das angeleitet hat das so schön aufgenommen und hat gesagt, all das ist Leben. Und gerade das Baby ist ja auch so für uns sich mit Leben verbunden. Das gehört dazu. Und das heißt, dass es jetzt gerade stattfindet, das macht gerade Sinn. Alles, was gerade da ist, das ist das Richtige. Und seitdem gelingt es mir so gut, in unterschiedlichsten Kontexten das sogar neugierig zu erkunden und zu gucken, okay, was macht das jetzt gerade mit mir,
Genau.
ne, mit dem Gegenüber, mit dem System. Und mittlerweile, wenn ich so Coaching to go, das ist so ein Format, wo ich dann im Bürgerpark oder im Park unterwegs bin, dass
Ja.
alles, was da ist, eher wichtige Elemente sind, die
Ja.
gerade gut passen für den
Ja,
Coachee und
ja,
damit
ja, ja.
umzugehen.
Ja. Genau. Da wollte ich, du hast es dann schon aufgelöst, wollte ich in Resonanz gehen. Also für mich ist das Entscheidende, und da muss man auch erstmal hinkommen und das muss man sich erstmal bewusst machen, bin ich in der Lage, die Situation, so wie sie ist, urteilsfrei anzunehmen, zu beobachten, ohne zu sagen, das Kind nervt mich und stört mich. Sondern ich höre da ein Kind weinen, heulen und dann dahin zu kommen und sagen, was macht das mit mir?
Ja.
Kann ich fühlen, kann ich den Ärger, der aufkommt, fühlen, ohne gleich eine Bewertung,
Ja.
Zuschreibung zu machen und sagen, und das dann als Gelegenheit zu nutzen, meinen Ärger zu erkunden und zu sagen, was will er mir denn sagen, was brauche ich denn? Und dann komme ich nämlich wieder in diese Situation, dass ich handeln kann und gestalten kann und sage, okay, ich brauche Ruhe und dann kann ich in die Kreativität gehen, was brauche ich? Oder ich brauche eine andere Bedeutungsgebung, wie von der Yoga-Lehrerin, die dann sagt, alles ist, wie es ist und ne, leben und zack. Habe ich eine andere Bedeutungsgebung. Aber das Entscheidende dabei für mich ist in die Urteilsfreiheit. Und dasselbe ist das bei Selbstempathie, wenn ich mich, ich glaube, das ist das, was uns das auch schwer macht, gerade am Anfang, wenn wir uns in uns selber einfühlen und beginnen wahrzunehmen, was da hochkommt, dass wir sagen, oh, das ist schlecht, das darf nicht sein, das will ich nicht. Bumm, bin ich wieder raus.
Ja, und gleichzeitig, was mich eben gerade auch dieses Wort Empathie auch inspiriert, ist zu sagen, naja, dann ist das Kind am Weinen und dann auch sich darüber zu ärgern, das auch anzunehmen, zu sagen, ach, sich zu beobachten und sagen, Mensch, das ärgert mich jetzt.
Genau.
Und das mit dieser Selbstempathie anzunehmen und sagen, es ist okay, dass es dich gerade nervt, ne? Und
Genau.
es darf jetzt sein. Und also mir gelingt es nicht immer, das ganz wertfrei anzunehmen,
Ja,
was da
ja,
gerade ist. Und ich glaube, das könnte vielleicht auch diese Brücke sein zwischen dem, ich bewerte es extrem und versuche jetzt die Rahmenbedingungen so zu schaffen, dass das
ja. Ja,
kontrolliert so ist,
ja.
und den gar nicht zu bewerten und das zu integrieren. Könnte diese Brücke sein, okay, über die Selbstempathie zu sagen, hey, ich bin jetzt wütend, ich finde das jetzt doof,
Genau.
alles Mögliche, was dann sonst noch das Ego dann im Kopf
Ja.
produziert, und das anzunehmen.
Ja. Der, ist ja der erste ein Schritt, das bewusst wahrzunehmen, ne? Dass ich mich überhaupt ärgere und nicht, dass ich
Ja,
mich noch
stimmt.
unbewusst die Emotion ausagiere, könnte.
Ja, das stimmt. Wie gelingt es dir, bestimmte Dinge nicht zu bewerten oder zu, weil das könnte ja auch dazu führen, bewerten hat ja vielleicht mit dem Wort Wert zu tun und dann ist man, je nachdem, wenn man sich darüber ärgert, recht schnell in dem Entwerten dessen, wie gelingt es dir da, für dich in der Empathie zu bleiben?
Ich muss die Frage noch verstehen. Also die Frage ist, wenn ich dich richtig verstehe,
Ja, also im
wie
Sinne.
gelingt es mir in Situationen, wo ich mich zum Beispiel ärgere, urteilsfrei zu bleiben?
Urteilsfrei zu bleiben und weiter, genau, urteilsfrei auch in der Kombi empathisch zu bleiben. Ja, wenn als Beispiel, ich mache mal ein Beispiel. Ich saß neulich im Zug und da waren halt Jugendliche unterwegs und die wollten sich Spaß machen und haben dann den Schaffner geärgert. Der war womöglich recht erschöpft und hat sich gedacht, so, das möchte ich definitiv jetzt ein Statement setzen und den Jungs mal ein bisschen Respekt beibringen. Und ich hatte Empathie für beide Seiten. Die Jungs, die dann halt quasi in ihrer jugendlichen Energie sind und der erschöpfte, wissen, Wertung, Schaffner. Und dann hat er den Zug angehalten und hat gesagt, der Zug wird so lange stehen bleiben, bis ihr entschließt, den Zug zu verlassen. Dann haben die gesagt, nee, warum? Wir haben ja einen gültigen Fahrschein. Und es war wirklich recht spät. Das war, glaube ich, 21:30 abends. Und der nächste Zug fährt erst in 1,5 Stunden und so weiter. Und die haben, also der Konflikt
Eskalierte.
eskalierte fast, genau, viele Gäste kamen, dann fingen an, sich zu beschweren und der eine fiel an zu schreien und wir kommen gerade von der Schicht, wir haben ja hier Mercedes-Werk und viele kamen halt eben von der Schicht und die wollten schlafen und dann eskalierte das und dann habe ich gedacht, das ist sehr spannend, wenn ich das beobachte, weil ich habe für beide irgendwie Verständnis in der Konstellation. Und wie gelingt es in dem Moment vielleicht auch in so einer Situation empathisch zu bleiben und vielleicht auch darauf einzuwirken, positiv auf so eine Situation. Und in dem Moment habe ich mich dafür entschieden, einfach nur Beobachtende zu sein, zu gucken, wie sich das auflöst. Und aufgelöst wurde das dadurch, dass dann halt ein Gast tatsächlich die Kids gepackt hat und hat sie aus dem Zug geschmissen. So. Und dann kam, wenn ich jetzt mal das Wort Empathie nehme, von vielen Applaus und Danke und weil das, ne, weil wir können ja nicht noch 2 Stunden auf die Polizei warten und so weiter. War das eine sehr interessante Situation, wo ich auch mit mir gestruggelt habe. Wie verhalte ich mich dazu? Weil ich fand das übergriffig. Ja.
Es ist ja jetzt eine sehr komplexe Situation mit vielen Leuten. Ich kann dazu nur sagen, ich habe Jugendlichen in der U-Bahn in Köln auch schon mal die Option gegeben, entweder ist jetzt hier Ruhe oder ihr geht raus oder wir rufen die Polizei. Sie haben sich dann entschieden, aufzuhören und in der nächsten Station auszusteigen. Da geht es für mich um Grenzen setzen, ne? Also, weil da habe ich zu wenig Informationen der Situation, wie war das Verhalten und so weiter. Um nochmal auf die Frage zurückzukommen, wie gehe ich damit um, wenn ich ja, getriggert bin und empathisch sein und so weiter. Also für mich ist es wichtig, erstmal wahrzunehmen, also will ich gerade empathisch sein? Habe ich gerade die Ressource, empathisch zu sein? Und oft kommt so ein Punkt von Ohnmacht erstmal. Ohnmacht von, meine Bedürfnisse sind unerfüllt und ich weiß nicht, wie ich sie erfüllt bekomme. Also bin ich ohne Macht, weil ich keine Ahnung habe. Und dann kommen die Gefühle oder Emotionen und wenn ich die bewusst wahrnehme, kann ich fühlen, was es ist und das macht mir den Weg auf, zu gucken, was ich brauche. Also wenn ich, das ist ja das Zitat von Rumi, zwischen Aktion und Reaktion ist die Freiheit, ne, die Wahlfreiheit. Also wenn ich das schaffe, in dieser schnellen Zeit, Spanne dort quasi in eine Zeitlupe zu bekommen, wo ich mich wahrnehmen kann, was ich denn brauche, welches Bedürfnis, dann kommen mir Strategien. Und
Ja.
wenn ich dann in Selbstempathie gehe, also mir hilft dann echt die Selbstempathie und zu gucken, was brauche ich und dann darum quasi zu bitten oder das auszusprechen. Ja, bitten. Es kommt jetzt aus der gewaltfreien Kommunikation statt fordern, aber erstmal offen in den Raum zu stellen. Macht das aus meiner Sicht immer einen anderen Kommunikationsraum auf, als einfach zu sagen, ihr haltet jetzt hier die Schnauze oder ihr geht, so nach dem Motto.
Ja, selbstverständlich, stimmt.
Oft ist es so, wenn ich das dann schaffe, dann kommt sogar mehr zurück. Also, kleines Beispiel: Ich war mal im Hotel und hatte einen defekten Stuhl, wo ich mir dann sehr wehgetan habe beim Ranrücken, weil die Sitzfläche hochgegangen ist und ich mir dann die Finger zwischen Sitzfläche und Stuhl eingeklemmt habe. Ich war so sauer und bin dann am nächsten Morgen zur Rezeption und hätte eigentlich da, oh, was für ein Mist und Aufstellung, bla bla bla. Aber ich hatte ja eine Nacht zum Schlafen und habe dann einfach geteilt, dass mein Schmerz geteilt, also meinen körperlichen Schmerz, und dass ich gerne einen neuen Stuhl hätte. Das war sogar noch am selben Abend, genau. Und dann habe ich sogar, die hatte Verständnis und habe sogar einen Gutschein für die Hotelbar gekriegt, ja, also.
Oh, wow. Ja, was jetzt als Erkenntnis kam, ist eben in der Situation, also wenn ich jetzt zurück auf die Zugsituation blicke, dass das richtig war, sich nicht da einzumischen, sondern ich war in der Selbstempathie. Ich habe für mich reingespürt, wie du sagtest, und habe geguckt, was tut mir gut, was ist jetzt gerade passend
Genau.
im Moment, und sich da nicht einzumischen, weil das ja wirklich über so eskalieren drohte, die ganze
Ja.
Situation. Eine sehr starke männliche Energie war da.
Ja.
Und ich hatte auch zwischendurch auch ein bisschen Angst.
Angst, ja.
Und da in der Sympathie, das, ne, weil ich, das hat was mit mir gemacht. Ich bin dann ausgestiegen und habe gedacht, ah, ist das Zivilcourage, sich da einzumischen und, ne, dafür zu sorgen? Oder ja, ich glaube, das war eher das Ego, zu sagen, ich
Genau.
hätte da wirklich was verändern können in dem Moment. Und vielleicht sich wirklich zurückgezogen zu haben und es nur zu beobachten, war vielleicht auch das Richtige in der Situation.
Aber welche Zuhörer kommt bei mir an? Also erstens würde ich sagen, es war nicht dein Konflikt, der da lief, sondern die Jugendlichen der Schaffner. Und was ich höre von wegen Ego ist, ne, ich muss mal eben kurz die Welt retten. Ne?
Stimmt. 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 Naja, und gleichzeitig sind das ja die kleinen Dinge im Leben, im Alltag, die dazu beitragen, dass unsere Welt ein Stück besser wird. Und das ist ja das, was du im größeren Kontext mit deinem Podcast auch bewirken möchtest, ne? Also all die Energie und die Zeit und die Ressourcen, die du da investierst, so habe ich das verstanden, auch darauf einzahlen, die Welt ein Stückchen besser zu machen. Und ich glaube, das ist es vielleicht, so dieses, wie kann ich im Kleinen auch dazu beitragen, dass es angenehmer für alle ist. Aber in dem Moment, ja, hätte ich wahrscheinlich auch wenig auslösen können.
Ja, und das ist ja die Frage auch wo und, ne, und nicht überall, von wegen viele Bälle, ne? Ich habe
Stimmt.
ja am Anfang mal vor 11 Jahren, als die Idee entstanden ist mit dem Empathie-Schenker, an einen YouTube-Kanal gedacht und live oder dann Aufnahmen spontan draußen auf der Straße. Hat nicht funktioniert. Jetzt hätte ich auch sagen können, oh, ich kann es nicht. Aber ich wusste, mir war einfach klar, das Format, also das funktioniert so nicht, weil es nicht sicher ist. Und du hast dir selber gesagt, du hattest im Zug Angst. Also warum, dann war das doch Selbstliebe und Selbstfürsorge, da nicht reinzugehen und zu beobachten. Und es hat sich ja geregelt.
Da fällt mir ein, das hatten wir im Vorgespräch gehabt, so dieses Thema, du hast es damals ausprobiert und wolltest Interviews führen auf der Straße und
Ja.
das hat damals nicht funktioniert. Und als wir darüber gesprochen haben, hat mich das so berührt, dahingehend, dass du spürst, da ist was, da ist eine gewisse Kraft, Energie in diesem Thema. Und das
Ja.
war womöglich der nicht der richtige Kontext. Zu gucken, das nicht aufzugeben und zu sagen, dass diesen Wert, den möchte ich irgendwie erhalten und möchte es in einem anderen Kontext
Ja.
weiterführen. Das hat mich sehr inspiriert, einfach, und das hat auch für mich mit Selbstliebe und Empathie zu tun, zu spüren, okay, ich habe das Gefühl, das ist für mich das Richtige, und nicht aufzugeben, weil der Kontext nicht passt, sondern daran zu glauben und andere Wege zu finden. Weil
Ja.
warum ich das anspreche, ist, gerade in dieser schnelllebigen Welt, wo sich die Dinge so schnell verändern und so viele Perspektiven und Pseudomöglichkeiten da sind, gucken, was ist denn das Richtige und das, wofür es sich wirklich lohnt, diese Ressourcen auf nachhaltig auch quasi aufrechtzuerhalten. Und das gelingt womöglich eher durch diese Kultivierung, also regelmäßig ins Innere zu gehen und zu gucken, ist es das noch und ist es das noch? Und sich wirklich so weit wie möglich von außen auch dieses Bunte und Laute abzuschotten, um bei sich zu bleiben.
Ja. Zu meiner Resonanz.
Ja, bitte, ja.
Ich hatte zwei Gedanken. Das eine war, das ist eigentlich das zweite, ne? Die Frage an dich quasi, wofür lohnt es sich, das zu machen, ne? Für dich? Und das andere war, das war sowas wie, wir hören ja mit den Dingen dann gerne auf, weil wir irgendeine Angst haben. Oder weil wir einen Druck haben, ja. Ich meine, Corona war für viele ein Liquiditätsdruck ohne Ende, ja. Das kann einen extrem hemmen und bin ich dann noch kreativ oder bin ich nur im Überlebensmodus und gucke, dass es weiterläuft, ne? Und in solchen Extremen sich dann wieder damit zu verbinden, was ist denn das, was
Ja.
ich spüre, was durch mich entstehen will oder worauf habe ich Bock, wo möchte ich meine Zeit einsetzen, gleichzeitig gut für mich zu sorgen in den Rahmenbedingungen, in denen ich bin. Das ist für mich so dieser Balanceakt. Wenn ich so oft um mich rumgucke, dann habe ich den Eindruck, dass viele Menschen damit beschäftigt sind, die Dinge am Laufen zu halten, anstatt dass sich Dinge entwickeln. Also wir lernen eher, wir halten die Leute am Laufen, anstatt uns zu entwickeln, dass die Dinge anders werden und uns mehr die Bedürfnisse erfüllen. Ne? Und genau.
Was hat dir damals geholfen, dran zu bleiben, weil es ja etwas war, also gerade in einer, ich sag mal, aus der unternehmerischen Perspektive auch eine schwierige Zeit, aber auf allen Ebenen war ja Corona sehr herausfordernd, trotzdem dran zu bleiben und zu sagen, das hat was und das lohnt sich, das näher anzuschauen und das da dran zu bleiben.
Also kurz vor Corona hatte ich so eine Phase, ich bräuchte mal 2 Monate Pause, ja. Und dann habe ich 2 Jahre Pause bekommen. Und
Ach,
durch
du hast es
Corona.
manifestiert, alles klar.
Und der Empathieschenker als Podcast ist ja dann erst durch Corona entstanden, weil ich ja gesehen habe, wie viel in Social Media polarisiert wird und was kann ich tun, um eine andere Art und Weise Social Media zu nutzen. Also ja, kein Bullshit-Bingo im Podcast zu machen, sondern einfach zu sagen, hey, komm, wir hören uns mal zu und gucken, was bewegt uns und machen dadurch vielleicht für Hörer hörbar, wie Verbindungen miteinander entstehen kann. Ja.
Ja.
Also was mich da motiviert, sind meine Werte. Also wenn ich dich frage, ne, wofür lohnt sich das zu tun, dann wäre es bei mir Friede und Liebe, weil das sind meine Werte schon immer. Ja, also nachdem ich sie klar habe, wusste ich, das sind immer meine Werte, die mich treiben. Deswegen habe ich auch das Motto, wie würde ich handeln aus Liebe oder Selbstliebe? Ja, dann wüsste ich, würde ich bestimmt, dann machen wir bestimmte Dinge nicht, die wir sonst, wenn wir andere Werte haben, vielleicht machen. Ja. Oder ich würde Dinge machen, die ich nicht mache, wenn mir der Wert, das liebe Handeln nicht wichtig wäre. Ja.
Naja, das eine ist, Werte zu haben und dass es dir wichtig ist und trotzdem trotz der unterschiedlichen Hürden da dran zu bleiben. Ne? Da ist ja
Ja, das war ja die Frage, genau. Ja.
noch mehr.
Ja, also ich weiß, was du meinst. Das ist für mich meistens so ein Gefühl von, wenn Unsicherheit und Angst kommt. Und eine Prüffrage, die ich dann immer habe, ist, das geht in Richtung Selbstvertrauen. Vertraue ich mir selbst, dass ich gut für mich sorgen kann, wenn es hart oder eng wird? Auch wenn ich noch nicht die Antwort darauf habe.
Ja.
Also ein praktisches Beispiel in der Selbstständigkeit ist, wenn es Monate gibt, wo keine Aufträge da sind und dann dadurch Liquidität eng wird, vertraue ich mir selbst, dass ich kreativ bin, Ideen zu finden, gut für mich zu sorgen, dass ich wieder Geld habe, um meine Rechnung zu bezahlen. So auf der Sachebene, das ist praktisch anfassbar. Das ist die Prüffrage. Und dann kann es sein, dass ich in Phasen habe, wo ich das Vertrauen gerade nicht habe und dann kommt Angst und Unsicherheit.
Ja.
Und dann brauche ich die Selbstempathie reinzufühlen. Was sagt mir die Angst und Unsicherheit? Was brauche ich gerade? Und dann geht die Tür wieder auf für Kreativität. Oder, was viel wichtiger noch für mich ist, zu sagen, was brauche ich denn zu leben? Wirklich? Was reicht mir? Und was ist das, was mir das Außen sagt, was ich haben müsste, damit ich cool dastehe? An irgendwelchen Ressourcen, Autos, Kleidung. Was auch immer, brauche ich das wirklich alles? Weil wenn ich das alles brauche, dann brauche ich natürlich auch mehr Geld. Dann habe ich mehr Druck. Ja, also seitdem ich in der Stadt wohne, habe ich kein Auto mehr, weil ich Fahrradfahren, öffentliche Verkehrsmittel und Carsharing viel praktischer finde.
Ja, nachhaltiger auch, ja.
Ich sage immer von wegen Nachhaltigkeit. Man denkt immer, das macht man aus Nachhaltigkeit. Das ist ein schöner Nebeneffekt, den ich mir irgendwie hinstellen kann als Label. Ha, ich bin nachhaltig. Aber die Wahrheit ist doch, erstens, ich habe variable Kosten statt fixe Kosten. Ich bewege mich mehr, ja. Ich laufe durch die Stadt, ich fahre mit dem Fahrrad durch die Stadt. Ich habe keinen Stress mit Parkplatzsuchen. Das sind ganz viele andere Dinge, die sich dadurch für mich erfüllen. Und ich kann sagen, guck mal, es ist nachhaltig. Also.
Ja. Und gleichzeitig, das ist doch das, was Selbstempathie auslöst, oder? Wenn du empathisch, also mit dir verbunden bist und wirklich weißt, was dir wichtig ist, dann brauchst du halt eben nicht diesen im Außen, da, ne, den Status, dass man halt eben, was weiß
Genau.
ich, was für ein Auto und welche Rahmenbedingungen auch immer vorne stehen. Ne? Das ist natürlich kein Entweder-Oder, es ist schon ein sowohl als auch. Aber auch Empathie führt dazu zu gucken, sind es denn wirklich meine Ziele, die ich verfolge?
Ja,
Ist es
genau.
wirklich wichtig oder kommt das von außen? von der Familie, von der Branche, von wem auch immer.
Genau.
Ich hatte noch einen Impuls, als ich dir zugehört habe. Und zwar einige Kunden von mir, die Geschäftsführer sind, die ja auch so viele Bälle am Jonglieren sind, die nutzen auch eben diese Auszeiten, indem sie quasi sich komplett aus dem System irgendwo am besten alleine campen oder zelten, wo sie wirklich in dieser Konstellation zu sich kommen, wie du sagst, wenn das so bunt wird und außen so stressig, sich da rauszuziehen und sich diese Zeit zu nehmen. Und dann, genau, kommt in der Stille die Ruhe und dann wieder diese Kreativität. Also gerade ein Kunde, der mir da einfällt, er musste halt einfach eine schwierige Entscheidung treffen, wie es für sein Unternehmen zukünftig weitergehen kann und hat sich halt eben über diese Auszeit nur mit sich selbst, also dazu gehört ja auch so viel Mut, nur mit sich selbst über mehrere Wochen irgendwo unterwegs zu sein, mehr oder weniger in so einer Art Survival-Act und da zu sagen, und da bin ich so nah bei mir. Und ich glaube, eben aufgrund dessen, dass du alles abschalten kannst, was im Außen ist, wirst du neugierig und erkundend, was möchte ich, was ist mir wirklich wichtig. Und in dieser Ruhe kam dann auch die Kraft und da kam dann wieder und hat gesagt, das ist genau die richtige Entscheidung, die ich hier vorgetroffen habe. Und jetzt weiß ich es, weil ich diese Schleife gedreht habe. Ja.
Ich nenne solche Phasen manchmal auch, jetzt muss ich mich mal wieder selbst aushalten.
Und deswegen braucht es auch Mut. Also deswegen hat mich das emotional so bewegt, als du es gesagt hast, FOMO bezogen auf sich selbst. Neugierig zu sein, wer bin ich eigentlich? Und manchmal braucht es einfach auch Mut, weil, oder, also manchmal ist der Kritiker so groß, gerade wenn es ein bisschen turbulent wird im Außen, und sich dem auch noch auszusetzen und zu hören, so, ja, und du bist dieses und jenes und fünftes, ne? Welcher Anteil es in dir auch ist, der da gerade kritisiert. Und in dem Moment, habe ich mich ja zur Ruhe setzen wollen. Ich wollte mich ja auftanken für den Termin. Und dann kam halt eben, ne, so der Kritiker und diese Angst. Und dann dachte ich, nee, das ist jetzt nicht der richtige, nicht das richtige Setting, kam dann ein Gedanke. Dann kam ein zweites, doch, alles ist das Richtige zu der richtigen Zeit. Und dann fingen die an zu kämpfen und so, wo ich dann dachte, okay, gut. Es läuft anders als geplant und Gott sei Dank, das ist das Leben. Aber auch dahingehend mutig zu sein, wenn die Dinge nicht so laufen, wie der Kopf es gerne geplant hätte, und sich dem auszusetzen.
Und war das das, was dich bewegt hat vorhin, als ich das mit dem FOMO sagte und mit dem nach
Ja,
vorne
das hat mich
schauen?
sehr bewegt, ja.
Für
Weil
dich
ich,
diesen inneren Kampf zu realisieren?
ja, sich dem zu stellen, mutig zu sein, sich dem zu stellen, die Schattenseiten sich nochmal anzugucken, die dann sich womöglich melden, die dann Dinge aufzeigen, wo du dann denkst, nee, eigentlich will ich da gar nicht hingucken. Eigentlich sind andere Dinge viel, viel spannender. Oh, ich gucke noch eine Doku.
Ich muss gerade schmunzeln, weil ich gerade einen witzigen Gedanken habe. Vielleicht ist das die spannendere Doku oder Serie, weil die hat unendlich Folgen.
Die sind vielleicht nicht immer so angenehm und lustig und spannend.
Aber die fühlen sich total real an.
Die fühlen sich sehr real an, genau. Aber es braucht halt Mut, sich das anzugucken. Es ist, ne?
Ja, es ist dann die Kunst auch zu merken, sich nicht zu verlieren da drin. Ne? Also wie kann ich mich halten, ne? Wenn ich eine
Ja.
Selbstempathie kann? Was
Ja.
hilft mir, mich zu halten? Also ich habe so ein paar Rituale, die mir da helfen.
Da wäre ich sehr neugierig.
Total banal, also
Ja.
total banal. Also
Ja, das sind die besten.
es gibt so Kindererinnerungen, die ich mit positiven Emotionen assoziiere. Und wenn es mir mal nicht so gut geht, dann mache ich die ganz bewusst. Also zum Beispiel gehe ich dann eine Pommes Currywurst essen, ja. Das ist so mein Tröst-Ding, ja. Oder Trösten oder Belohnung, wenn ich irgendwie nach dem Sport gerne, aber nach dem Wettkampf habe ich meistens keine Lust auf sowas Fettiges, aber egal. Aber das ist zum Beispiel sowas. Ne? Dann gehe ich in einen Imbiss, nehme mir die Zeit, setze mich dahin und esse eine Pommes Currywurst. Und dann habe ich die positiven Emotionen und dann kriege ich mich wieder.
Ja, womit auch immer das Unterbewusstsein das verbindet, ne? Womöglich vielleicht mit bestimmten Erinnerungen aus der Kindheit, wo, ne, die irgendwie leicht und unbeschwert war. Was auch immer, welches Konstrukt dahinter steckt, also solange es dir dann in dem Moment gut tut.
Und das ist ja das, was ich entdecken kann, wenn ich nach innen gehe.
Okay. Das heißt, wenn du Gehst du, also du isst und gehst dann nach innen oder ist es schon
Nein.
der
Also
ganze.
ich kann sagen, oh, Pommes Körper ist ungesundes Essen und du verurteilst es und lass es nicht zu. Und dann kann ich aber überlegen, warum hat Pommes Körper so eine Bedeutung für mich? Ja, ich komme aus dem Ruhrgebiet, ja. Kulturell schon, ja. Und ich habe halt positive Kindheitserinnerungen damit. So. Und
Ja.
deswegen nutze ich das für mich, also wirklich als Strategie, bewusste Strategie, dass ich dann das Setup mache. Ich will die Pommes dann auch nicht in die Tüte mitnehmen, sondern ich will mich in den Imbiss setzen. Ja. Also,
Ja.
und dann gucke ich immer, was ist das für ein Imbiss? Erlöst der Imbiss dieses Gefühl in mir aus, was ich mir wünsche, um mich zu. Also ich steuere mich dann, ja, ganz bewusst in den Modus. Weil ich weiß, durch die Setup löst es in mir das aus.
Okay, das heißt, es ist keine Ablenkung, um jetzt quasi sich mit einem bestimmten Thema nicht zu beschäftigen, sondern dass es wirklich zu dir kommt, indem du das genießt und dann wirklich nach innen gucken kannst.
Das ist für mich das, wenn ich den Eindruck habe, ich bin zu tief zum Beispiel in der Trauer reingerutscht und ich habe eigentlich nicht die Kapazität, Ressourcen, mich zu halten, dann
Ja.
mache ich das, um mich
Okay.
aufzuladen.
Okay, sich zu halten. Genau,
Ja,
das war das
oder
Thema.
was auch für mich gut ist für die Stressregulation oder Gedanken wieder freikriegen, ist ja der Sport, den ich mache. Ja.
Ja,
Genau.
das finde ich, ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Also gerade so, wir leben in einem Zeitalter, wo wir so viel medial, also durch den Kopf vor allem, ne,
Ja.
und Herz, weil, ne, wir sehen dann bestimmte Aspekte, die
Ja.
berühren uns auch.
Ja. Ja.
Aber, ne, wie Otto Scharmer, Kopf, Herz, Hand, ne, diese
Ja.
Triade, die es braucht, um das zu integrieren. Und mit Hand ist womöglich auch der Körper gemeint. Ne? Wir gehen viel
Ja.
zu selten in den Körper. Bei mir, wenn ich mal bei mir bleibe, ich gehe
Ja.
viel zu selten in den Körper, um da, ne, diesen Raum zu nehmen, um mich selber zu halten. Und das ist, ich habe Gott sei Dank zwei Hunde und das war auch einer der Gründe, sie anzuschaffen,
Ja.
weil das ist so die Idee, die müssen ja immer raus. Ne?
Ja.
Aber so zu gucken, wir müssen auch immer, wir sind ja auch Lebewesen.
Wir müssen auch mal raus, hä?
Wir müssen auch jeden Tag
Ja,
raus. Am
ja, ja.
besten halt auch mit der Natur tagtäglich sich zu
Ja,
verbinden. Und das hat wirklich, also das hat so eine Qualität in mein Leben gebracht,
ja.
weil eben Kopf, Herz und dann habe ich am Anfang auch erstmal Podcast gehört oder
Ja.
telefoniert und so. Und
Ja.
dann war ich gar nicht bei den Hunden oder bei der
Ja, genau.
Natur und habe festgestellt, nein, das soll eine Oase dessen sein, dass ich nur alleine mit
Genau.
mir, mit meinen Gedanken und dann komme ich nach Hause und bin ganz anders
Ja.
aufgeladen und dann kommt auf einmal irgendein Impuls und der hat nichts damit zu tun gehabt, was ich heute Morgen geplant habe, was ich sonst noch alles tun muss,
Genau, weil
sondern
frei war.
aus mir heraus die Orientierung, was jetzt gerade
Genau.
wichtig ist. Das ist ja.
Deswegen höre ich beim Sport keine Musik. Ich hatte auch noch einen Impuls, das ist so das Thema, wenn man zum Beispiel irgendwie das Bedürfnis nach Berührung hat, ja, dann kann man ganz schnell daran denken, ich brauche das von jemand anderem. Aber wenn ich im Sinne von Selbstempathie oder aus Selbstliebe handle, dann kann ich sagen, ich kann mich auch selbst berühren und mal wahrnehmen, wie fühlt es an, wenn ich mich selbst berühre. Ich habe das sogar schon mal so weit getrieben, dass ich gesagt habe, wenn mich jemand bittet, ihn zu berühren, dass ich ihn nicht seinetwillen berühre, sondern dass ich ihn berühre und ganz bewusst wahrnehme, wie fühlt es sich für mich an, jemanden zu berühren und was erfüllt sich dadurch für mich.
Schön. Ich find das Thema so wertvoll. Wir hatten das ich habe eine Kollegin, sie umarmt grundsätzlich gerne Leute und sie ist eine großartige Netzwerkerin und wenn wir unterwegs sind, dann ist sie umarmt sie die Menschen, die sie sieht und ich komme auch aus einer Umarmungsfamilie. Also das ist halt ein ganz wichtiges Ritual und ich auch das Empathie finde ich jetzt was so inspirierend ist, was du gerade sagst, wenn ich dir zuhöre. Es ist nicht nur Liebe dem Gegenüber zu schenken, sondern auch sich selbst und diese Verbindung,
Genau.
die dann entsteht.
Genau.
Ne, die Franzosen geben ein Küsschen, also
Ja.
diese, ne, und die sich die Hand geben, das ist auch eine
Ja,
Berührung, was
ja,
durch Corona so stark zu kurz gekommen ist.
ja.
Und das ist Berührung gehört für mich mit dem Thema Empathie so stark in Verbindung.
Ja, genau. Und
Genau.
insofern ist der Empathieschenker für mich auch Selbstliebe.
Ja, das war das Inspirierende, das von dir, das, als wir im Vorgespräch das diskutiert haben, das genau, das kam aus dir, aus dieser Fülle heraus und die Menschen spüren das dann einfach auch, aus welcher
Genau,
Haltung heraus machst du
genau.
das und dann, das, ja,
Ja.
berührt es.
Jo.
Ja.
So, jetzt sind wir fast eine Stunde unterwegs schon.
Wow, das ging ja schnell.
Nicht? Ich fasse mal zusammen. Also das Thema war letztlich ja Selbstempathie. Selbstempathie, dass dich das bewegt, genau. Und auch, und wir hatten diese Insight mit dem FOMO, ne? Nach innen schauen, was ist vielleicht die Angst, was ich in mir verpasse? Und ich ende im Grunde immer damit, dass ich frage, gibt es abschließend etwas, was du sagen möchtest? Und wie war es für dich beim Empathieschenker?
Ich habe jetzt gerade nach innen geguckt und fühle mich sehr beschenkt. Dankeschön, Sebastian, für diesen Rahmen und nicht nur für diese Stunde, sondern für diesen Prozess ab dem Termin, wo wir darüber gesprochen haben, dass du mich gerne einladen wollen würdest und die Story, die damit einhergeht. Das hat so viel Schönes in mir ausgelöst und ich habe das mit unterschiedlichen Herzensmenschen geteilt und habe sie damit auch berühren können und dafür möchte ich dir danken. Danke für dieses Geschenk.
Sehr gerne. Dann danke ich dir für deine Offenheit und dein Vertrauen, dass du dich mir zeigst mit dem, was dich bewegt.
Ja, das braucht zwischen hier und da immer wieder Mut und gleichzeitig wird das belohnt. Also berührt zu sein und Verletzlichkeit zu zeigen, das ist, glaube ich, das, wovon wir alle profitieren können, damit die Welt ein Stück besser wird tagtäglich.
Das war Episode 106 vom Kopf ins Spüren. Wenn dir der Podcast gefällt, dann folge und bewerte ihn und teile ihn mit deinen Freunden in den sozialen Medien. Und wenn du mit etwas gehört werden möchtest oder mir ein Feedback geben magst, dann schreib mir an podcast@empathieschenker.de. In diesem Sinne, bis in 2 Wochen.